Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen
bei Ich höre, du sagst,
einem Imago-Podcast
mit Dorothea Trautmannsdorf
und Heidi Kuhlung.
Ja, hallo, liebe Doro, hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Kennst du eigentlich das Stachelschwein-Dilemma vom Schopenhauer?
Nein, ich kenne Schopenhauers Stachelschwein-Dilemma nicht.
Ja, ich finde, das ist eine sehr schöne Fabel. Und zwar geht es da um Beziehungen. Nicht nur um Beziehungen von Paaren, sondern Beziehungen im Allgemeinen. Und es geht um eine Gruppe von Stachelschweinen, die kommen zusammen oder treffen sich im Winter und es ist eiskalt. So kalt, dass sie kurz vorm Erfrieren sind. Und deswegen beginnen sie näher zu rücken. Sie wollen sich aneinander kuscheln. Das haut natürlich nicht hin, weil sie haben ja dummerweise alle Stacheln und sie pieken sich ungeheuerlich. Und die einzige Lösung besteht dann halt darin, wieder auseinanderzurücken. Aber dann merken sie wieder, es wird so kalt, es ist einfach schrecklich. Wir werden erfrieren, sie rücken wieder zusammen. Und es geht so lange hin und her, bis sie den richtigen Abstand gefunden haben, also dass sie gerade mal nicht erfrieren, aber halt sich auch nicht mehr stechen. Und eigentlich, naja, sie überleben halt, ja. Und das ist das Schöne von der Fabel, finde ich, oder das Treffende, das ist ein Überlebensmuster. Und das ist das, was viele in Beziehung erleben und den Schluss draus ziehen, naja, in einer Beziehung kriegt halt keiner, was er eigentlich will. Es ist immer irgendwie ein fauler Kompromiss, der notwendig ist, dass wir überleben, aber zufriedenstellend ist es halt nicht miteinander, weil irgendwann stören wir uns unweigerlich, irgendwann gibt es unweigerlich Frust und ich muss mich halt verbiegen, um mit den anderen in Beziehung zu sein. Ich kann nicht ich selbst sein.
Okay, und du erzählst mir diese Fabel deswegen, Heidi, weil wir heute über einen ganz zentralen Begriff in Imago sprechen wollen, nämlich über das Dehnen. Habe ich das verstanden?
Das hast du sehr gut verstanden, weil das Dehnen ist eigentlich aus meiner Sicht ein Weg raus aus diesem Dilemma, ein Weg hinein ins Wachstum, nämlich wie wir diese Frustration, die es in unserem Leben gibt, nutzen können und uns weiterzuentwickeln. Und dafür brauchen wir eben das Dehnen, über das wir heute sprechen möchten.
Okay, schauen wir uns das vielleicht einmal an einem konkreten Beispiel an, oder? Also eine ganz konkrete Situation, die vielleicht manche von euch Hörerinnen und Hörern auch kennen. Sarah und Paul gehen sehr gern ins Kino, die beiden. Und es ist aber bei jedem Kinobesuch immer so, dass die Sarah den Film aussucht. Das frustriert auf der einen Seite die Sarah und es frustriert auf der anderen Seite auch den Paul. Warum?
Naja, der Frust von der Sarah ist, naja, insgeheim, natürlich macht sie das gern, weil sie hat immer die Kontrolle, wenn sie den Film aussucht. Und wenn sie den aussucht, ist das natürlich logischerweise ein guter Film. Auf der anderen Seite hat sie halt auch den Eindruck, immer die Verantwortung zu haben. Und irgendwie, dass der Paul so passiv ist. Also wenn sie nichts machen würde, dann würde halt gar nichts gehen. Und das ist halt auf Dauer dann schon auch anstrengend und frustrierend.
Genau, und für den Paul ist der Frust, dass sie einfach immer nur Filme anschauen, die der Sarah gefallen. Und er kommt überhaupt gar nicht in die Situation, mal zu sagen, also er hat das Gefühl, er kommt gar nicht in die Situation zu sagen, hey, jetzt schauen wir uns aber mal diesen Action-Road-Movie, keine Ahnung, an.
Ja, und im Endeffekt ist es bei denen so, diese Frustration führt nicht mal unbedingt zu einem großen Streit, aber es ist halt irgendwie so ein latentes Unbehagen zwischen den beiden, so viel Unausgesprochenes und das vergiftet die Beziehung halt à la longue schon. Also es kommt nur zum Streit, wenn der Paul dann halt, weil bei Netflix ist es ja das Gleiche, da sucht auch immer sie aus und ab und zu zückt halt dann der Paul so ganz heimlich das Handy und schaut halt Instagram nebenbei. Das findet die Sarah natürlich doof und dann kann es schon mal sein, dass sie ihn anfährt. Aber an sich ist das so viel Unausgesprochenes zwischen den beiden. Also das ist jetzt einmal kurz der Frust skizziert, den Sarah und Paul da miteinander haben. Und wir haben ja schon in der Episode über die Kindheit drüber geredet. Frust hat immer irgendwas mit Geschichte zu tun. Es ist einfach so.
Ja, und zwar in dem Fall jetzt ist es so, dass beide aus einem Schutzmuster heraus oder aus einem Schutzmuster heraus agieren in dieser Situation, dass sie sich eben aufgrund ihrer Kindheitserfahrungen zurechtgelegt haben.
Das ist im Endeffekt das, was dann piekst, wie bei den Stachelschweinen, nämlich das Überlebensmuster. Und das Dehnen, was jetzt da interessant ist, das ist eben das, wo wir dann diese Schutzmuster verlassen. Und wenn wir die verlassen, dann ist eben langsam aber sicher Begegnung und Berührung möglich. Was bedeutet das jetzt für Sarah und Paul? Also wo müsste sich die Sarah dehnen und warum? Oder wo müsste sich vielleicht der Paul dehnen? Was sagst du, Doro?
Wenn wir so ganz grob da drauf schauen, ja, ist es so, dass die Sarahs Agieren zielt darauf ab, möglichst immer die Kontrolle zu behalten. Also wenn sie den Film immer aussucht, wenn sie sagt, wo es lang geht, dann kann sie sich einerseits sicher sein, dass es überhaupt passiert, dass sie ins Kino gehen, dass sie einen Film anschauen. Sie kann sich auch sicher sein, dass es ein Film sein wird, der ihr liegt. Den sie gerne aus welchen Gründen auch immer sehen will. Und ja, sie muss sich auf nichts einlassen, was irgendwie für sie unvorhergesehen ist.
Ja, und solche Verhalten, die kennen wir in der Regel eben aus unserer Kindheit. Zum Beispiel, wenn wir in einer Familie groß geworden sind, wo es gibt's ja, wo sich halt Kinder, vielleicht Jüngste von der Familie, ist immer viel los, viel Trubel, muss sich ständig um sich selber kümmern. Oder es gibt ja viele Kinder, die sind sehr eigenständig oder müssen auch vielleicht eigenständig werden, vielleicht auch, weil ein Elternteil krank ist. Gibt's viele Beispiele. Und wenn ich also gelernt habe in meiner Kindheit, ja, wenn ich mich nicht drum kümmere, dann tut es halt niemand, dann nehme ich dieses Muster eben auch ins Erwachsenenalter mit. Beim Paul ist es jetzt natürlich eine andere Geschichte.
Für den ist es einfach so viel sicherer, sich gar nicht wirklich zu überlegen, was will denn er wirklich, weil das könnte zu Konflikt führen oder es könnte dazu führen, wenn er das ausspricht, dass es dann eh nicht kriegt und dann ist er wieder frustriert deswegen. Und wenn er aber einfach nicht muckst, sondern einfach nur mitgeht, dann passiert ihm nichts. Dann muss er auch nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass der Film, den er aussucht, vielleicht der Sarah gar nicht gefällt und dass sie dann irgendwie gelangweilt ist oder grantig ist oder ihn beschimpft, beschämt für seine Auswahl, was auch immer.
Und das ist jetzt ein Verhalten, das kommt halt dann, denke ich, von Kindern, die zum Beispiel Helikoptereltern haben, die eh alles vororganisieren, die einen ganz strengen Rahmen vorgeben und Kinder, die dann halt die Erfahrung machen, naja, wenn ich was sage, dann ist Mama aber böse, dann ist schlecht, ja. Dann kann es zu einem Verhalten kommen, dass sich solche Kinder sagen, ja, für mich ist es einfach sicherer, wenn ich mich dem anpasse, wenn ich mache, wie es sein soll, dann bin ich safe, dann bin ich sicher. Und das ist eben das Überlebensmuster, das Verhalten, das wir gelernt haben in unserer Geschichte, um zu überleben. Und das nehmen wir eben auch in die Beziehung mit. Und bei der Dehnung geht es jetzt eben darum, dieses Verhalten zu verlassen, um dann eben zu einer Beziehung zu kommen, wo wir auch echte Berührung zulassen können.
Genau, damit wir nicht in der sicheren Stachelschwein-Distanz bleiben müssen, sondern eventuell was anderes, Neues erfahren können. Was heißt jetzt das mit dem Dehnen? Was heißt jetzt das Dehnen in dem Fall? Wie schaut sowas aus?
Also bei der Sarah würde ich sagen, ist es tatsächlich ein Loslassen, weil Sarah möchte oder muss ja die Kontrolle behalten. Also für alle, die Control Freaks sind, ja, ist einfach das Rausgehen aus der Komfortzone das, ja, lass mal locker. Lass mal den anderen entscheiden oder gib ab. Vielleicht auch einfach mal an Warten. Vielleicht mache ich nicht gleich einen Vorschlag, sondern vielleicht zähle ich mal bis 3 oder auch länger, dass der andere was sagt, weil oft sind so Menschen ja auch ganz, ganz schnell. Also die lassen dem anderen oft gar keinen Raum, überhaupt was zu sagen, weil die Angst vor Enttäuschung so groß ist, dass der andere ja sowieso nichts sagen wird. Das wäre ein Dehnen dann von der Sarah. Vielleicht den Paul auch zu fragen, was willst denn du schauen? Und dann auch in den Film zu gehen, den er vorschlägt und nicht zu sagen, ja, boah, na, der ist ja nix oder so.
Und was wär's für den Paul? Ich glaube, für den Paul wär's mal erstens überhaupt in sich hineinzuhören und zu spüren und zu schauen, ja, was will denn ich eigentlich? Und mit dem, was will ich eigentlich, was ist mein Wunsch, was ist mein Bedürfnis, sich der Sarah zu zeigen. Also sich sozusagen zuzumuten, sich auszusetzen, ihrem Urteil vielleicht. Oder mit dem Risiko, abgelehnt zu werden. Er müsste eben das Risiko eingehen, zu sich zu stehen.
Ja, und das beginnt damit, also ich finde es schön, was du sagst, das ist ein Weg, das zeigt es auch, das passiert nicht mit einem Mal meistens, weil für Menschen wie den Paul ist es ja oft schon sehr, sehr schwer, überhaupt zu erspüren, was ist mein Bedürfnis. Ja, das ist mal das Erste. Und dann ist natürlich das große Risiko, dieses Bedürfnis auch auszusprechen, dafür einzustehen, ja, vielleicht auch Grenzen zu setzen, sagen, ja, diesen Film will ich nicht, ich möchte eigentlich was anderes, ich möchte eigentlich mal einen Actionfilm anschauen. Und das sieht man auch schon, dass denen je nach Geschichte was ganz Unterschiedliches bedeuten kann. Es bedeutet immer aus der Komfortzone herauszugehen. Nur für den einen ist es mal loszulassen und mal nichts zu sagen. Und für den anderen ist es genau das Gegenteil, nämlich mal was zu sagen.
Sollen wir uns noch ein anderes Beispiel anschauen?
Ich finde schon, weil in diesem Beispiel, das wir jetzt mit dem Kinofilm ausgewählt haben, da geht es ja vor allem auch um dieses Thema Verantwortung, für sich selber einstehen, für eigene Bedürfnisse einstehen oder auch loslassen. Und es gibt ja auch noch andere Beispiele, wo es, also bei vielen Paaren, glaube ich, geht es ja auch oft um Nähe und Distanz oder Kontrolle und Vertrauen.
Sag mal.
Naja, ich würde sagen, zum Beispiel, sagen, der Paul, der spielt ja voll gerne Fußball. Und also ich möchte das wieder anhand von einem Beispiel machen, weil da wird es besonders konkret. Und die Sarah hat damit immer wieder ein Problem. Weil, naja, erstens, weil er da Zeit mit anderen verbringt und ständig weg ist, aber das Arge ist halt auch, wenn er dann weg ist, dann ist er oft nicht erreichbar, weil dann sitzen die noch zusammen und trinken Bier, der hört das Handy nicht, die Sarah, kennt sich nicht aus, weiß nicht, wann kommt er jetzt heim, oder ist vielleicht was passiert und sie kriegt Angst und wenn er dann irgendwie nach dem 10. Anruf, endlich ans Telefon geht, dann ist sie voll wütend und blafft ihn an und ja, Paul fühlt sich natürlich in seiner Freiheit beschnitten, fühlt sich eingeengt, fühlt sich überwacht. Und das führt dann tatsächlich zwischen den beiden auch immer wieder zu heftigen Konflikten. Also da geht es dann rund, das eskaliert oft. Und ich glaube, das kennen viele, ja, dass manche den Eindruck haben, boah, der andere klammert zu, der lässt mir gar keine Luft mehr, ich kann nicht mehr atmen. Und der andere wiederum hat aber den Eindruck, der andere ist, der ist nicht da, ich bin ihm egal, ich bin ihm wurscht.
Also was in diesem Beispiel die Sarah gerne hätte, ist, dass der Paul ihr genau sagt, ich gehe dann und dann weg, ich gehe dort und dorthin, ich treffe die und die Leute, ich sitze so und so lang nachher noch im Wirtshaus und ich bin um Punkt sowieso zurück. Das wäre ihr die liebste Version, oder sagen wir die zweitliebste Version, weil die allerliebste Version wäre ihr, er würde gar nicht weggehen. Für den Paul wieder wäre die liebste Version, er ruft so beim Weggehen über der Schulter der Sarah zu, ich gehe dann mal und das ist es. Und er geht und macht, was er machen will und was er sich ausgemacht hat, vielleicht mit anderen. Und er kommt dann zurück, wenn es für ihn passt, wenn die anderen auch nach Haus gehen, wann auch immer. Es kann um 11 sein, es kann um 12 sein, es kann aber auch um wann auch immer sein. So. Was machen wir jetzt aus der Situation?
Ja, naja, also da geht es jetzt auch wieder ums Dehnen. Es gibt natürlich auch da eine Geschichte bei beiden, weshalb die sich so verhalten.
Warte mal, es ist nicht nur, warum sie sich so verhalten, sondern es geht ja mehr darum, warum sie sich so fühlen, warum sie sich das und das wünschen, was sie sich wünschen.
Im Endeffekt ist es so, jemand, der so Angst hat, dass er so viel Kontrolle braucht, der hat halt in der Kindheit meistens erlebt, dass, naja, die Eltern nicht immer da waren, dass viel Einsamkeit war, dass man Dinge alleine regeln musste, aber nicht nur das. Diese Schlüsselkinder sind das ja oft. Früher gab es sie, glaube ich, mehr wie heutzutage, ich weiß es nicht, aber die dann halt nach der Schule heimgekommen sind und dann war halt vielleicht niemand da, haben sich irgendwie alleine beschäftigen müssen, hatten vielleicht dann Sorge, dass was passiert ist, auch mit den Eltern und diese Angst und diese Sorge wird halt auch mitgenommen und reaktiviert, wenn der Partner dann halt weggeht, man sich nicht auskennt. Was ist jetzt los? Wann kommt wieder jemand zurück? Wie lange bin ich alleine? Und das wird eben bei der Sarah aktiviert und ja, beim Paul ist es halt eben genau umgekehrt. Das sind halt dann die so eingeengt worden sind, als Kind schon, das darfst du nicht und das musst du machen, dass die einfach ausbrechen müssen. Und das haben sie ja als Kinder dann meistens auch schon getan. Und das geht ja auch weiter ins Erwachsenenalter, wo dann einfach ganz schnell dieses Gefühl entsteht.
Das ist interessant, wie du das erzählt hast von den Schlüsselkindern. Da ist mir eingefallen, es kann genau in beide Richtungen gehen. Also nehmen wir eben Schlüsselkind als Metapher für ein Kind, das sehr weitmaschig betreut aufgewachsen ist, ja. Das kann in beide Richtungen gehen. Das kann entweder sein, dass sich dieses Kind als Erwachsenes genau diese gleiche weitmaschige Art zu leben wünscht, weil das ist das, was es kennt. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen. Es kann, so wie du gesagt hast, es kann eben sein, dass dieses Schlüsselkind dann sich das engmaschige Netz sucht oder wünscht.
Ja, und es kommt immer darauf an, was für das Kind die sichere Version war, weil es ist ja ein Überlebensmuster und als Kind wählen wir die Version des Verhaltens, das die sichere Version ist und die nehmen wir uns dann in der Regel ins Erwachsenenalter mit. Und das Beispiel, das zweite, was wir jetzt gebracht haben, ist eben, dass es sich genauso gut in solchen Konstellationen dann in der Beziehung zeigt, ja. Wie weit lasse ich den Partner gehen? Wie schaut es mit dem Vertrauen aus? Wie mit Kontrolle? Und dieses Thema, glaube ich, haben einfach viele in unterschiedlicher Färbung. Deswegen finde ich, ist es gut, dass wir es noch gebracht haben. Und es zeigt eben, das muss nicht so bleiben. Wir können uns weiterentwickeln, weil auch da gibt es ja eine Dehnung. Also wenn jetzt die Sarah zum Beispiel auch da wieder das Loslassen übt und sagt, ja, also halt mal nicht gleich fragt, ja, und wann bist du wieder da und ständig anruft oder so, sondern einfach darauf vertraut, dass der Paul wiederkommt und einfach mal nichts sagt und loslässt.
Du sagst einfach drauf vertraut und einfach mal nichts sagt.
Ja.
Wenn es so einfach wäre, glaube ich, dann würde sie es ja machen. Und das ist aber genau das, worüber wir sprechen wollen. Also wir haben es ja jetzt eh schon öfter gesagt, das Dehnen. Und das Dehnen, das ist ja was wir aus dem Sport kennen. Muskeln müssen, vor allem nach dem Training, aber auch ohne Training, Muskeln müssen gedehnt werden. Je besser wir gedehnt sind, desto flexibler sind wir, einen desto breiteren Bewegungsspielraum haben wir.
Es tut auch weh, das Dehnen. Es
Das
zieht, das weiß jeder, nicht? Also ich meine, deswegen hast du recht, es ist nicht so einfach. Und vor allem, was ja auch nicht einfach ist, auf der einen Seite soll ich mich dehnen, aber überdehnen soll ich mich auch nicht. Das kann ja auch passieren. Und wo ist da der Mittelweg, ja? Also mit was fange ich an, ja? Wenn der, also ich meine jetzt, deswegen stimmt ja nur einfach sagen, na Paul, geh doch, mach dir einen schönen Abend. Es fängt
Das
vielleicht mit kleinen Schritten an, also ganz klein, wo ich es langsam einübe, und das ist ja beim Dehnen auch so, da darf ich mich ja auch nicht überdehnen. Das ist das, was du meinst, oder?
ja, weil sonst, wenn es so einfach wäre, würde sie es eh machen. Ja? Dann würde sie ihn eh gehen lassen.
Was ist das Dehnen jetzt also konkret? Was bedeutet Dehnen konkret?
Dehnen bedeutet, unsere Komfortzone zu verlassen. Das ist jetzt auch wieder so ein Schlagwort, aber die Komfortzone, die ist das, wo wir uns hinter den Schutz sozusagen unserer Überlebensmuster verstecken. Also alles, was sich sicher und vertraut anfühlt, aber so ein bisschen dämpfend, das ist die Komfortzone. Und wenn wir die verlassen, heißt das, ein Risiko einzugehen, etwas Neues auszuprobieren, etwas, was uns nicht leicht fällt und etwas, was wir sehr vorsichtig und bewusst machen müssen.
Ich möchte jetzt auch noch mal sagen, was ist da der Unterschied zum Verbiegen? Weil das ist ja oft gar nicht so leicht zu unterscheiden. Beim Verbiegen ist es so, dass wir uns letztendlich selber schaden. Das Verbiegen kommt heraus aus einem Schutzmuster, was sehr verständlich ist, was eben in der Geschichte, in der Kindheit mal voll Sinn gemacht hat, richtig gut war, was auch unser Leben letztendlich auch geprägt hat. Es war jetzt auch nicht nur schlecht, aber in der jetzigen Situation als Erwachsene haben wir eigentlich mehr Optionen. Das heißt, das Dehnen führt uns ins Wachstum, weitet auch, wie es halt so beim Dehnen üblich ist, und führt dazu, dass wir freiere Entscheidungen treffen können. Das heißt, ein Kriterium fürs Dehnen, wo man unterscheiden kann, ist das eine Dehnung oder nicht, ist die, dass es immer gut ist für uns und auch für den anderen. Das heißt, ein Gewinn, letztendlich ein Geschenk an mich selber und ein Geschenk an den anderen. Und das Verbiegen, das würde bedeuten, dass wir stagnieren, nicht weiterkommen können und letztendlich uns und auch dem anderen schaden.
Verbiegen ist eigentlich sogar, weil das machen wir ja dann wiederholt und immer wieder. Das heißt, wir werden krummer und krummer und krummer. Und wenn wir krummer und krummer und krummer werden, werden wir kleiner. Und wenn wir uns aber dehnen, werden wir flexibler und weiter und größer. Und wie ich, glaube ich, eh schon vorher gesagt habe, unser Handlungsspielraum wird einfach erweitert.
Und das ist das Schöne auch, finde ich, was so andockt an dieses Dilemma von Schopenhauer, dass das Dehnen nämlich ein Weg raus ist, wie wir selber bleiben können, weil wir wachsen, weil wir in der Größe bleiben dürfen, wenn wir uns dehnen. Und wenn wir als Paar das gemeinsam machen, wachsen wir gemeinsam und kommen gemeinsam in die Größe. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, darüber zu reden, weil es nicht so sein muss wie bei den Stachelschweinen.
Ich möchte jetzt nochmal schauen, was so konkret eine Dehnung sein könnte, weil jetzt haben wir so viel drüber gesprochen, wie sowas konkret ausschauen kann. Jetzt, wenn wir uns dieses Beispiel anschauen vom Fußballspielenden Paul, ja, mit dem sich die Sarah so schwer tut. Jetzt könnte für die Sarah ein möglicher erster Schritt in Richtung Dehnung sein, dass sie mit dem Paul ausmacht. Gut, also, es fällt mir sehr schwer, dich da gehen zu lassen. Aber es würde mir helfen, wenn du mir sagst, wann du wo bist. Und du musst mich aber nicht zwischendrin anrufen, sondern du sagst mir, wann du wo bist und wann du zurück bist. Und zwischendrin musst du mich aber nicht anrufen. Ich halte das aus. Und was ich da aber, und das ist auch ein wesentliches Merkmal des Dehnens, dass da beide involviert sind. Weil was die Sarah dann dafür von Paul braucht, für diese Dehnung, glaube ich, oder könnte ich mir vorstellen, ist, dass er sich dann auch tatsächlich daran hält. Für dieses erste Mal, damit sie da eine gute Erfahrung machen kann, ja, damit sie erfa die Erfahrung machen kann, die Welt geht nicht unter und der Paul geht nicht verloren, auch wenn sie in der Zeit seiner Abwesenheit nicht miteinander telefonieren. Was hältst du davon?
Ja, das finde ich ganz wichtig, was du da sagst. Nur dafür brauchst du eine Vorbedingung, damit es möglich ist. Nämlich, bevor es zum Dehnen kommen kann, ist es wichtig, dass ein Paar über den Frust spricht. Ja, dass miteinander darüber redet, was ist der Frust. Ich meine, ich finde, dass da im Imago-Dialog angesagt ist, wo es eben auch darum geht, Frust auszusprechen, wo es im Imago-Dialog auch möglich ist zu sagen, was brauche ich denn, damit ich mich sicher fühlen kann. Das ist ja ein großer Bestandteil des Imago-Dialogs auch, wo man auch um eine Verhaltensänderung bitten kann in so einem Dialog, wo es um Frust geht. Und dieser Dialog, der öffnet dann eben dafür, dass man sich dehnen kann, weil der andere hat nämlich dann mit dem Dialog, wenn er gut gelaufen ist, das Verständnis dafür, warum es dem anderen so geht. Und das hilft dann natürlich, dass man das gegenseitig sich auch schenken kann. Ist natürlich dann immer noch ein Prozess, ist nicht gleich leicht, aber ja, ich hoffe, das ist jetzt klarer geworden. Oder möchtest du da vielleicht noch was ergänzen, Doro?
Nein, 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 ich finde es schon gut, dass du sagst, dass man das in einem Imago-Dialog am besten macht. Ich glaube, ich traue es vielen unseren Hörerinnen und Hörern auch zu, dass sie sich auch ohne jetzt die Dialogform unbedingt darüber unterhalten. Wichtig ist ein Gespräch darüber, was ist das, was mich verunsichert oder was mich stört. Was spüre ich da? Warum stört es mich? Und wie könnte ich da rauskommen? Und wie könntest du mir dabei helfen?
Genau, und vielleicht dem anderen auch sagen, ich merke das schon, ich bin da vielleicht oft sehr mit viel Kontrolle unterwegs, ich möchte das gern ändern, bitte
Ja.
hilf mir dabei. Und dann kann es eben ins Dehnen kommen, dass ich eben neue Schritte setze. Das ist dann aber umgekehrt auch so, wenn ich mich gedehnt habe, das merkt der andere ja oft gar nicht, ist auch gut, darüber zu reden. Beide müssen es anerkennen, was dann auch geschehen ist. Also wenn dann Schritte in die richtige Richtung oder in die neue Richtung gehen, dann ist es auch wichtig, wieder darüber zu reden. Ne?
Tu Gutes und sprich darüber.
Ja, also ich glaube, es ist jetzt klar geworden in dieser Folge, so hoffe ich, was ist das Dehnen, was ist der Unterschied zum Verbiegen? Warum ist Dehnen wichtig und notwendig, wenn wir eine gute erfüllende Beziehung leben wollen. Und ja, unsere Message ist, es gibt erfüllende Beziehungen. Ja, wir können Erfüllung in Beziehung finden. Es ist Arbeit. Ja, stimmt, aber sie lohnt sich.
Es gibt noch einen Aspekt, den ich gerne einbringen möchte, weil wir so viel über Dehnen und Wachstum und Beziehung gesprochen haben. Dehnen können wir uns jeder, jede, jeden Tag. Das muss gar nicht nur im Hinblick auf die Paarbeziehung sein. Es gibt ganz viele Momente im Alltag oder im Leben, wo es so sozusagen kleine Möglichkeiten der Dehnung gibt. Das sind immer so Dinge, wo wir, manchmal sagt man, über seinen Schatten springen. So kleine Sachen, die einem eigentlich irgendwie unangenehm sind und wo man sich dann denkt, aber vielleicht probiere ich das jetzt doch mal aus. Vielleicht mache ich das jetzt doch mal anders, als ich sonst immer mache.
Ja, ich möchte es auch ein bisschen konkret machen, weil das ja oft auch in der Berufswelt so ist. Da merken wir vielleicht und spüren, wow, ich habe so viele gute Ideen, aber ich traue sie mich nie zu sagen in der Besprechung. Ich halte da immer zurück, da kriege ich Herzklopfen. Da auch bitte wieder vorsichtig sein mit dem Dehnen. Ja, es ist vielleicht eine Überdehnung, gleich in der Besprechung sofort die Idee rauszuhauen, weil man vielleicht noch gar nicht so weit ist und es dann möglicherweise auch nur unsicher rüberkommt. Deswegen ist es gut, vielleicht sowas auch in kleinen Schritten mal in einem sichereren Rahmen zu üben. Vielleicht einfach mal bei der Familienfeier sich zeigen. Das reicht ja schon, ja. Also probiert das aus, auch in der Arbeit oder mit Freunden in der Familie. Es gibt immer wieder mal so Möglichkeiten, wo wir ein gewisses Risiko eingehen können und mal auszuprobieren, ja, wie weit geht's? Was kann ich Neues machen? Wo kann ich mich anders verhalten?
Genau, mir fällt da so ein ganz kleines alltägliches Beispiel ein. Wenn ich jemand bin, der ganz schnell immer irgendwo antwortet oder ganz schnell immer irgendwas sagt oder ganz schnell mal dabei ist, aus sich rauszugehen, dann wäre die Dehnung, es mal nicht zu machen, es mal einfach ein, zweimal durchzuatmen und vielleicht dem Gegenüber zuzuhören, bevor man gleich dagegen schießt. Und auf der anderen Seite das, was du gesagt hast, wenn man jemand ist, der sich immer dreimal überlegt, bevor man was sagt, und dann sagt man es im Endeffekt lieber gar nicht, dass man eben doch vielleicht schon nach dem ersten Mal überlegen, was sagt. Das sind so Dehnmomente.
Wir hoffen, dass für euch da was dabei war. Wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren und schreibt euch oder schreibt nicht euch, sondern schreibt uns gerne, wenn ihr uns was teilen wollt, eine Geschichte teilen wollt oder vielleicht auch, wenn es noch Fragen gibt. Wir freuen uns über jeden Kommentar, über jedes E-Mail.
Okay, danke fürs Zuhören. Ciao.
Ciao. Wenn ihr uns schreiben möchtet, weil ihr vielleicht irgendeine Frage habt oder euch ein Thema auch berührt hat, dann meldet euch gerne. Alle Infos und Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes und auf unseren Websites. Bis zum nächsten Mal.